im Fokus, der ZFK-Podcast.
Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Kommunal kann, der Arbeitgeberinitiative des VKU. Einen schnellen und unterhaltsamen Einblick in kommunale Berufe bietet die YouTube-Reihe mit dem prominenten Praktikanten Marvin Wildhage, in der Kommunal kann Menschen und ihre Berufe in kommunalen Unternehmen vorstellt. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Weitere Informationen auf youtube.com/@kommunal-kann und natürlich in den Shownotes.
Herzlich willkommen zur heutigen Episode des ZFK-Podcasts, live vor Ort auf der eWorld hier in Essen. Elvin Hapfrank ist bei mir, stellvertretende Chefredakteurin der ZFK, und wir sitzen hier direkt auf dem Messegelände in der Podcast-Lounge und wir freuen uns auf zwei hochinteressante Gespräche. Jetzt gleich geht es erstmal um das Thema Unternehmenskultur. Am Beispiel der Rheinenergie und der Rheinnetz. Eine transparente, wertschätzende Kultur hilft natürlich dabei, Mitarbeitende auch langfristig zu binden, neue zu gewinnen. Und hier geht es heute um ein ganz besonderes Projekt. Dabei sprechen wir mit Susanne Fabri, Personalvorständin der Rheinenergie. Herzlich willkommen. Und mit Lisa Kastel, Psychologin und Change Management Expertin bei PwC. Das ist hier eine Sonderfolge aus unserer Podcast-Staffel und vielleicht haben Sie auch Lust, gleich noch einzuschalten. Dann kommen noch Stefan Niekamp und Philipp Schmidt. Es geht um Fehlerkultur, Fachkräftemangel, Arbeitgebermarken. Aber jetzt zuerst die Rheinenergie und die Rheinnetz. Susanne, ihr habt ungefähr 1000 Mitarbeitende, kann man sagen, ausgegliedert, aber jedenfalls zur Rheinnetz geschickt. Das ist ja, kann man sich gut vorstellen, ein riesiger Schritt für alle Beteiligten. Man weiß auch nicht, wie die Leute da mitgehen, ob sie mental mitgehen. Wie hat das denn angefangen? Was waren die ersten Reaktionen, als ihr das angekündigt habt?
Also das Ganze hat ja schon viel eher angefangen. Wir haben eine große Umorganisation im Netz gemacht. Das war das Projekt NetFox. Das ist schon im September 2023 live gegangen. Wir haben einfach End-to-End-Prozesse eingeführt, Kundenorientierung. Die Leute fanden das dann auch immer sehr anstrengend, weil ich auf diesem End-to-End-Prozess immer so beharrt habe. Es waren ungefähr 150 in der kleinen Netzgesellschaft und ungefähr 1000 in der großen Rheinenergie. Und wir haben da schon gesehen, aber auch natürlich uns überlegt, dass das regulatorisch optimierter ist, wenn wir möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Netzgesellschaft haben. Und dann haben wir das vorbereitet und gesagt, wir gliedern dann aus, haben das sehr eng kommunikativ betreut. Also sowohl das Projekt NetFox haben wir sehr eng betreut. Wir haben ungefähr ein Viertel des Projektbudgets nur in Kommunikation, in Change und solche Themen gesteckt und haben auch dann direkt seit September 23 ein Transformation Office weiterlaufen lassen. Das heißt, 10 Kolleginnen und Kollegen, die sich nur darum gekümmert haben, irgendwie noch Schnittstellen aufzulösen, Meetings zu hosten, irgendwelche Workshops zu machen, Cross-Retos zu machen zwischen den verschiedenen Bereichen. Wir haben halt sehr viel auch an agilen Arbeitsweisen im Netz eingeführt und haben dann aber gesagt, aus regulatorischen Gründen überführen wir die Kolleginnen und Kollegen in die Gesellschaft.
Ihr musstet ja sehr viele Mitarbeiter mitnehmen. Braucht man da verschiedene Ebenen, verschiedene Kanäle, um sie anzusprechen?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, ich kann einer Führungskraft, die sowieso immer zu den Meetings kommt, und ich muss natürlich jemanden Monteur im Kabelgraben ganz anders ansprechen. Also wir haben uns solche Sachen überlegt, wie zum Beispiel dann Kommunikation auch per SMS rauszusenden, weil die gar nicht alle immer in unser Mingnet, in unser Intranet gucken und solche Sachen. Also du musst ja schon genau Kanäle aussuchen. Und wir haben auch tatsächlich damals zum Start des Projektes, als wir dann losgelegt haben, mit allen Leuten zusammenzuarbeiten, sind wir in die Fläche gereist. Da haben wir Workshops vor Ort gemacht und sind dann als Führungskräfte quasi für so Frühstücksrunden oder so dann vor Ort gefahren und haben mit denen gesprochen und das nochmal erläutert. Und das hat sehr viel an Vorbereitung schon bedeutet, jetzt für die große Netzgesellschaft auch.
Lisa, es gibt immer Mitarbeitende, die sich leichter mit solchen Veränderungsprozessen anfreunden und solche, die eher Widerstand leisten. Wie geht man mit diesen unterschiedlichen Gruppen um?
Also wie wir normalerweise immer in Transformation starten, ist tatsächlich uns einen Überblick über die Stakeholder in der Transformation zu verschaffen. Wirklich zu sagen, okay, das sind Schlüsselpersonen, die haben unfassbar viel Einfluss beispielsweise, haben eine große Strahlkraft, haben ein lautes Wort, die positiv gegenüber der Transformation eingestellt sind. Das ist natürlich wichtig, die eng an sich zu führen, auch als Sprachrohre, als Vorbilder zu nutzen. aber natürlich auch aufzupassen und zu sagen, okay, wer ist denn vielleicht jemand, der uns gefährlich werden könnte? Und zwar gar nicht in dem Sinne von, dass sie das boykottieren, das wirklich nur im schlimmsten Fall, sondern viel eher in der Thematik, das sind vielleicht Skeptiker, die auch ein lautes Stimmorgan haben und wo wir einfach auch achten müssen, sie ja vielleicht anders aufzuklären, anders mitzunehmen, deutlicher die Benefits auch nochmal aufzuzeigen, die eben wichtig sind, sie in der Transformation eben auch partizipieren zu lassen und teilhaben zu lassen. Und über dann die Stakeholder-Analyse gehen wir normalerweise so vor, das Ganze dann in Beispielpersonas, wenn möglich, runterzubrechen und natürlich explizit mit Kernbotschaften zu arbeiten. Also wer ist von welchen Benefits in der Veränderung betroffen? Was können wir da sehr gut kommunizieren? Was ist das, was sie natürlich auch so ein bisschen motiviert, daran teilzunehmen und ein Teil davon zu sein und eben da genau ganz zielgerichtet mit den Stakeholdern und den verschiedenen Zielgruppen zu agieren?
Kannst du mal ausdrücklich sagen, Kernbotschaften? Also Botschaften zum Beispiel, du hast zwar die Themen gerade angesprochen, aber was sind die Sachen, die dann intern gespielt werden?
Tatsächlich so, ja, was ist das, was dich an der Transformation teilhaben lässt? Die Kernbotschaft, weswegen bist du ein wichtiger Teil? Weswegen ist die Transformation wichtig und weswegen solltest du daran teilhaben und dich auch damit einbringen? Also beispielsweise, wenn wir jetzt davon sprechen, in einem Projekt, wo es um Mitarbeitende geht, die beispielsweise ja im Feld draußen sind, zu sagen, hey, ihr macht den Einsatz jeden Tag dafür, ihr seid wirklich diejenigen, die es ausführt, diejenigen, die wir für die Transformation brauchen, dass wir sie auch im Inneren in den Offices mit begleiten können und wir brauchen eben genau diese Information und euch daran teilzunehmen. Und wenn ihr das mitmacht und wenn ihr die Daten beispielsweise sammelt, es ist unfassbar wichtig, weil ihr damit einen ganz, ganz großen Teil auch dazu beitragt, was wir im Endeffekt weiterverarbeiten können.
Also vielleicht auch nochmal, um das bei uns zu sagen, was ganz wichtig war, wir haben sehr früh versucht, mit den Betriebsräten zusammen auch gewisse Konzepte zu entwickeln und die auch eng im Boot zu haben und auch da zu gucken, dass diese genau die Personen, die eigentlich so ein bisschen dazu beitragen können, das Ganze in die Organisation zu tragen, haben wir sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Und was jetzt auch so in der Transformation, was man gesehen hat, dass wir als Führungskräfte auch tatsächlich vor Ort gehen. Also ich sag mal, ich reise dann, ich war letztes Jahr im September auf einer Baustelle zum Beispiel, da habe ich dann gefragt, okay, und warum ist da jetzt irgendwie, da fehlen mir 2 Millionen bei der Baustelle, warum hast du das erst so spät abgemeldet und hast nicht gleich gesagt, dass du weniger Geld brauchst dieses Jahr, weniger Budget? Da habe ich einen Stress in meiner Transparenz der Zahlen und dann sind die auf einmal total beeindruckt, dass ich als Vorstand weiß, oh, da fehlen unten in so einem Projekt, ich meine, wir haben ein Investvolumen von ungefähr, ja, so um die 100 Millionen, ne? Und ich weiß um Projektbescheid, wo einer 2 Millionen einfach, ne, abgemeldet hat oder nicht abgemeldet hat. Und das kommt bei den Leuten an. Also das dringt so durch, dass wir uns alle dafür interessieren, was wirklich, ich sag mal, an der Basis, an der Arbeitsbasis passiert.
Lisa hat vorhin gesagt, dass sie oft so Kernbotschaften in den Mittelpunkt stehen. Habt ihr auch solche Kernbotschaften gehabt?
Ja, haben wir im Netz gehabt und wir sind jetzt gerade schon einen Schritt weiter und haben vor Weihnachten eine große Führungskräfteveranstaltung gehabt, weil wir tatsächlich gesagt haben, wir sind jetzt in der Netzgesellschaft und in der Rheinenergie und wollen die auch wieder unter einem Dach kulturell zusammenführen. Also eigentlich den Schritt jetzt zu machen, alles zusammen nochmal changemäßig in die Rheinenergie und die Rheinnetz zu werfen und haben jetzt einen neuen Leitsatz über alles gestellt und der heißt, morgen wird heute gemacht.
Du hast das ja vorhin gesagt, also der Regulator verlangt ja eben diese Trennung. Also ich kenne Unternehmen, in denen wurden tatsächlich Türen zugemacht und zugebaut und Wände hochgezogen und man durfte dann sich in der Kantine zwar treffen, aber ansonsten eben nicht. Ja? Also das Trennende wird ja zum Teil auf absurd wirkende Art und Weise dann auch betont. Wie kriegt es denn hin, dass trotzdem ein Wir-Gefühl hergestellt werden kann? Das reicht ja nicht, Botschaften zu haben, sondern die Trennung ist ja real. Die ist ja da. Ja? Also was könnt ihr tun, um die zu überwinden im Rahmen des Erlaubten?
Ja, also natürlich ist immer wichtig, wir unterliegen den Unbundling-Regeln im Netz. Das ist ganz wichtig. Das machen wir auch immer deutlich. Dazu gibt es auch Schulungen. Und auf der anderen Seite ist es so, ich habe das damals selbst mal erlebt. Ich habe bei der Avacon gearbeitet, war auch erst in der Holding und bin dann in eine Netzgesellschaft ausgegliedert worden. Und das war einfach da so normal, dass wir weiter immer gemeinsam gearbeitet haben. Es geht ja immer um dieses Zusammenwirken wir. Das ist auch einer unserer Leitsätze. Natürlich müssen wir im Rahmen des Unbundling behandeln wir alle Vertriebe gleich, das ist vollkommen klar. Und trotzdem ist man natürlich unter dem Dach der Rheinenergie. Also das ist auch was, wo wir jetzt kulturell das nochmal gestartet haben. Quasi gerade in dem Übergang, die Leute weiter insgesamt bei uns zu behalten, um auch denen, wir hatten so verschiedene Kulturinitiativen auch im Vertrieb und in verschiedenen Bereichen, um das alles wieder ein Stück weit auch zusammenzuführen unter einem Dach. Weil das ja schon so ist, auch als Tochterunternehmen, dass wir ja auch weiter gemeinsam arbeiten wollen. Das kann man schon machen. Also man muss dann halt auch die Leute dazu ein Stück weit erziehen, auch diese innere Einstellung dazu zu haben. Und ich sag mal, das eine ist das Kulturelle, das andere ist, die Unbundling-Regeln einzuhalten. Und ich glaube, das ist schon, kann man schon gut schaffen, auch unter so einem gemeinsamen Dach weiter, weil die Leute sind ja auch verbunden mit Köln und dem Rhein und dem Umland. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieses zusammen zu haben.
Lisa, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die unterschiedlichen Gruppen in einem Unternehmen unterschiedlich abgeholt werden müssen. Aber muss man sich auch ein Stückchen ehrlich machen, kann es auch manchmal sein, dass manche Mitarbeiter einfach den Prozess nicht mitgehen und dass man sich vielleicht von ihnen trennen muss?
Also ich glaube, trennen müssen ist ein sehr hartes Wort, damit würde ich gar nicht erst einsteigen. Aber natürlich gibt es diejenigen, die resistenter sind, sagen wir es mal so, und Schwierigkeiten haben in den Transformationen, auch dabei zu bleiben, vielleicht auch kein Interesse daran haben, was auch ehrlicherweise völlig in Ordnung ist, weil realistisch betrachtet, man nimmt nie jeden mit. Egal wie gut die Maßnahmen sind, egal wie viel man sich vorher überlegt hat, vielleicht sind die mit dem linken Fuß aufgestanden und wollen es gar nicht hören. Dementsprechend, also da gibt es kein Zielbild, wo ich sage, wir haben eine 100% Übereinstimmung, keine Frage. Wichtig ist es, da nachzuhorchen und zu sagen, hey, wo liegt denn die Thematik? Also was hindert euch daran, vielleicht auch ein Teil dessen zu sein und da dann vielleicht auch nochmal nachzuschärfen, das gesondert nochmal zu betrachten und nochmal ins Detail zu gehen. Und ich würde auch sagen, nicht aufzugeben und auch sich dann von Mitarbeitenden zu trennen, finde ich ehrlicherweise zu hart gesprochen, weil die würden sicherlich auch ihre Begründung vielleicht auch äußern, wenn wirklich sich jemand dafür interessiert, was sie daran eben so ein bisschen zurückgehalten hat. Und darauf nochmal einzugehen, macht eigentlich größtenteils den Unterschied. Und ich habe noch nie jemanden verloren, wenn ich nachgehorcht habe, sondern ganz im Gegenteil, das wurde immer sehr positiv aufgegriffen, weil es dann nochmal um individuelle Herausforderungen in den Transformationen geht.
Susanne, du hast ein paar Mal genickt. Mhm. Wie ist deine Erfahrung, deine Einstellung dazu?
Also meine Erfahrung ist tatsächlich, gute Kommunikation ist wichtig und dann auch je nachdem, welche Ebene ich erreiche und wirklich auch die Leute, die kritisch sind, sehr ernst zu nehmen, weil die haben ja ein Anliegen. Also das ist ja nicht einfach nur, dass die schlecht gelaunt sind oder so, sondern da ist ja irgendwas. Und das aufzunehmen, das haben wir sehr intensiv mit dem TMO gemacht, was ich eben schon mal geschildert hatte, dass wir die Leute auch eingefangen haben, aber auch mit dem Betriebsrat zusammen geguckt haben. Wir haben zum Beispiel jetzt beim Übergang, also das ist ja so ein Übergang nach 613a und da können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder sprechen. Wir haben schon vorher offen kommuniziert, wir haben die Betriebsvereinbarung ins Netz gestellt, wir haben alle Verträge ins Netz gestellt, wir haben die Anschreiben ins Netz gestellt und dann eine Informationsveranstaltung gemacht und die informiert, die auch total gut angekommen ist und wir hatten ein Widerspruch bei über 1000 Leuten. Also das zeigt mir auch, dass die Leute schon verstanden haben, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das, was wirklich wichtig ist. Und ein Stück weit auch, ich sage immer freundlich, beharrlich, tatsächlich dran zu bleiben. Also so dieses, ich kenne das ja auch. Also ich sage mal, so ein Monteur sagt dann, na, ist mir doch egal, was die da oben an Umorganisation beschließen. Ich mache das halt so weiter, wie es immer war. Und gerade bei uns in diesem Thema End-to-End-Prozesse war es wichtig, die alle mitzunehmen und immer dran zu bleiben.
Das haben mich alle ihr Betriebsverfassungsgesetz unterm Kopf gesehen. Also der 613a ist der Paragraph für den Betriebsübergang so. Und da gibt es dann Widerspruchsrecht dann in diesem Fall.
Lisa, du begleitest ja sehr viele Change-Prozesse. Was sind aus deiner Sicht die größten Stolpersteine?
Zu spät mit Change-Management anzufangen, tatsächlich, und dann zu denken, dass Change-Management Feenstaub streut und dann alles funktioniert, sondern das muss tatsächlich vorgelagert sein und das ist eins der wichtigsten Punkte, die von Anfang an mitgedacht werden müssen. Und vor allen Dingen auf die Individuen einzugehen, ohne zu individuell zu werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Thematik. Also klar, es ist wichtig, Stimmen zu hören. Wir hatten aber ja gerade auch so ein bisschen den Ausschweif. Es ist auch nicht möglich, jedem direkt recht zu machen, aber sich präsent zu zeigen, transparent zu sein, auch einzugestehen, wenn wir vielleicht irgendetwas nicht richtig gemacht haben, zu spät kommuniziert haben, auch Lerninhalte so ein bisschen daraus zu generieren und zu sagen, hey, wir machen das gerade besser, weil wir festgestellt haben, in der ersten Kommunikation waren wir einen Ticken zu spät oder wir haben vielleicht die ein oder andere Stakeholdergruppe vergessen und deswegen ist das jetzt hier nochmal nachgelagert und wir ihr seht, wir lernen daraus, was wir gemacht haben und sich einfach authentisch zu zeigen, weil es wird auch nicht erwartet, dass im Change Management alles super läuft. Ehrlicherweise, fast das Change Management ist eins der komplexesten Thematiken, die in einem Transformationsprojekt vorherrschen und das eben ganzheitlicher zu betrachten und ehrlich damit umzugehen.
Wir sind ja immer geneigt, alles so als Erfolgsstory zu erzählen, sehr klar. Aber eigentlich ist so ein Prozess ja ein jahrelanger. Also ihr seid jetzt einen gewissen Weg gegangen. Was sind denn aus deiner Sicht, Susanne, jetzt die größten Baustellen jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten 1-2 Jahre? Denn also, wenn er jemals zu Ende geht, dann habt ihr noch eine Menge zu tun. Was sind die nächsten Dinge?
Also jetzt das gemeinsame Leitbild weiter nach vorne zu treiben, also morgen wird heute gemacht, weiter nach vorne zu treiben, in der internen und externen Kommunikation, auch in der Arbeitgebermarkenkommunikation. Das wird sehr wichtig sein und das Wichtige ist einfach, immer dran zu bleiben. Also ich mache bei allen Change-Themen immer ein Baustellenschild dran, weil das bleibt halt eine Baustelle. Und vielleicht noch einmal zu dem, was Lisa gerade gesagt hat. Tatsächlich, wir hatten auch so einen Moment, wir haben in der Mitarbeiterbefragung ganz negative Kommentare bekommen, dass alles nicht funktioniert und ne, alle solche Sachen. Dann ging es darum, ja, wollen wir das alles veröffentlichen? Ich so, klar, das wird alles ins Netz gestellt, damit alle sehen, dass es so ist.
Intern, ne?
Intern, ja, intern, also ins Mingnet, ne, in unser Intranet. Und ich habe dann ein Video aufgenommen und ich war echt betroffen. Und dann schrieb mir ein Kollege zurück, Susanne, es tut mir leid, dich so traurig zu sehen. Wir arbeiten das doch ab. Und das haben wir dann echt mit diesem TMO so eine Riesentabelle abgearbeitet, um auch wirklich den Leuten an den Stellen den Schmerz zu nehmen. Und das macht authentisch, ne, Transparenz und Authentizität.
Lisa, wie schätzt du dieses Vorgehen ein?
Würde ich zu 100% mitgehen, auf jeden Fall nachzufragen, sich offen zu zeigen, auch ja, Negativität mal so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, wir haben das verstanden und wir hören euch natürlich. Und ich würde tatsächlich eine der Thematiken, die auch zu kurz kommt, ist nachzufragen. Also wirklich auch nochmal offen, präsent nachzufragen, sagen, habt ihr Feedback für uns? Habt ihr Dinge, die wir im Laufe des Prozesses, und das ist einfach ein iterativer Prozess ist, Change Management zu machen, der immer wieder neue Impulse erfahren kann von verschiedenen Seiten, der in sich selbst lernt und der sich natürlich auch weiterentwickelt und auch nicht 1:1 im nächsten Projekt wieder so angewandt werden kann, sondern sich einfach die Gegebenheiten, die eben existieren, schnappt und das Beste daraus macht. Und wenn man das vielleicht so ein bisschen mit einer Wanderung vergleicht, dass man irgendwann an einem Wasserfall kommt, der sich irgendwie größer darstellt, als man dachte, dass er ist, und man auch andere Werkzeuge, um ihn zu überwinden, das eben auch zu tun und dann einfach zu sagen, okay, wir haben in der Situation das Beste gemacht, was wir machen konnten und wir versuchen das auch im nächsten Schritt wieder zu machen und sich natürlich auch da zu feiern und zu sagen, hey, wir haben aber auch was geschafft. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir Stolpersteine im Weg hatten.
Susanne, du hast ja betont, dass du in verschiedenen Unternehmen schon Change-Prozesse eben hattest. Das macht deine Erfahrung aus. Bei dir, Lisa, ist es so, dass du als Beraterin eben immer wieder in neue Unternehmen kommst und dann vielleicht einen aktuellen Überblick über ganz unterschiedliche Situationen hast. Also für die, die uns hören, ist immer interessant, worauf muss ich achten? Das Spektakuläre ist ja die schiere Größe jetzt auch. Manchmal habe ich vielleicht nur 15 Leute, aber es ist trotzdem schwierig. Was sind die Kernpunkte, die du denen mitgeben kannst, die vor solchen Prozessen stehen?
Sich im Vorhinein Gedanken zu machen, wo man als Transformationsprojekt hin möchte, dann Stakeholder mit einzubeziehen, Kernbotschaften zu formulieren und eben auch genau zu sehen, ja, wir gehen durch diesen Prozess, der wird im Zweifelsfall auch schmerzhaft, sich dessen bewusst zu machen, sich im Zweifelsfall, ohne jetzt Werbung für die Beratung schlagen zu wollen, sondern sich auch Hilfe zu holen, weil es ist oftmals auch einfacher, eine externe Brille dabei zu haben, die nicht zu tief in den Themen ist, die nicht die Problematiken, die seit 15 Jahren vorherrschen, kennt, sondern die mit einem frischen Blick darauf schaut und eben ja diese Machbarkeitsinitiative, wir schaffen das, wir gehen das an und wir packen das in jeglicher Hinsicht, auch wenn es herausfordernd und schwierig wird.
Und Susanne, dein Erfahrungstipp an die vor ähnlichen Aufgaben stehen?
Anfangen und einfach machen.
Ja, wir danken euch beide. Wir haben jetzt schon mal unsere nächsten beiden Gäste, bevor wir euch verabschieden, reingeholt. Wer seid denn hier?
Ja, hallo Stefan, Philipp Schmidt hier von PwC. Ich bin als Partner verantwortlich für unsere Digitalthemen und Transformationsthemen. Freue mich auf die Diskussion heute.
Stefan Niekamp, ich bin verantwortlich bei der Netzgesellschaft Düsseldorf für die Themen, die halt ein Netzbetreiber so hat.
Dankeschön. Dann herzlichen Dank an euch, Susanne Fabri und Lisa Kastel, für unser Gespräch. Danke, sehr dass gern. Ihr mitgemacht habt. Viel Erfolg bei der weiteren Transformation.
Dankeschön. Danke, vielen Dank.
Und noch viel Spaß auf der Messe. Ja.
Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Kommunal kann, der Arbeitgeberinitiative des VKU. Einen schnellen und unterhaltsamen Einblick in kommunale Berufe bietet die YouTube-Reihe mit dem prominenten Praktikanten Marvin Wildhage, in der Kommunal kann Menschen und ihre Berufe in kommunalen Unternehmen vorstellt. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Weitere Informationen auf youtube.com/@kommunal-kann und natürlich in den Shownotes.